Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich hatte mal vor 10, 15 Jahren einen Stationspfleger, der hat uns anders begrüßt. Der hat mich angeschaut und hat gesagt, guten Morgen, ihr Kasperköpf. Aber wir haben uns auch gut aufgehoben gefühlt. Also ihr seid die Lieben. Seid ihr euch bewusst, dass wir alle zusammen im Himmel aufschlagen und dass Gemeinde der Ort ist, wo wir uns gegenseitig helfen sollen, wenn der eine schwächelt, dass der andere durchzieht, und das ist eigentlich auch unsere Aufgabe als Kirche. Und zusätzlich noch ganz viele Leute mit einzusammeln auf diesem Weg in den Himmel. Ich lege das mal hier ab. Quizfrage, was ist es? Eine Bibel, eine Ranger-Bibel. Die stand bei mir jetzt fast 10 Jahre unbenutzt im Regal, was nicht heißt, dass ich sonst keine Bibel lese. Aber die sprang mich neulich irgendwie an. Dann habe ich gesagt, ach, das haben wir ja damals geschenkt gekriegt. Muss dazu sagen, ich habe mal 10 Jahre, habe ich das Privileg gehabt, Rangerarbeit mitzumachen. Auf jeden Fall habe ich da mal drin geblättert, ist ganz toll gemacht und bin dann gleich am Anfang beim Rangerstern hängen geblieben. Und bei diesem, kennt ihr ja alles, dieses Emblem, ne, wo die ganzen Zacken, ganz viele Zacken, jeder Zacken hat eine Bedeutung. Die roten Zacken zum Beispiel stehen für die Grundwahrheit, die biblischen Grundwahrheiten der Gemeinde. Und ich habe gesagt, ach schön, dann erzähle ich mal da ein paar Zacken. Ja, ich bin zu leise. Meine Frau sagt immer, ich bin zu laut. Okay, und da habe ich mal gedacht, ich erzähle ein paar Zacken. Habe dann angefangen, habe mich mit Studienbibel und Internet und Recherchen befasst und habe dann gemerkt, ich kriege euch heute höchstens eine Zacke rüber. Und ich weiß nicht, ob die... Dani, kannst du das reinschmeißen? Okay, das schaut jetzt so professionell aus. Mein Rohentwurf war so. Ach, du hast noch. Ja. Er seht einmal, also wir müssen uns gegenseitig ergänzen, um das deutlich besser zu machen alles. Diesen Rangerstern, den mussten unsere Kinder auswendig lernen, damit sie die Aufnahmeprüfung bestanden haben. Und ich, bei der Recherche zu der Predigt, jetzt habe ich gedacht, boah, eigentlich muss ich mich schämen dafür, dass ich das beim Auswendiglernen gelassen habe. Die mussten einfach die Zacken runterleiern und dann haben wir die durchgewunken. Dabei steckt in diesen Zacken, gerade in den 4 roten Zacken, das komplette Evangelium drin. Und ich bemühe mich, euch heute da einen Teil mit reinzunehmen. Ich muss trotzdem relativ viel ablesen. Ich habe mich bemüht, habe das 20, 25 Mal durchgelesen. Irgendwie ist mir die Gabe der schnellen Auffassung verloren gegangen. Deswegen seid mir nicht böse, dass ich trotzdem viel lese. Wir fangen mal an mit der Errettung. Gott bietet allen Menschen durch den Glauben an seinen Sohn Jesus Christus die Gabe des ewigen Lebens an. Das heißt, die Möglichkeit, Gott zu kennen, eine persönliche Beziehung mit ihm zu haben und ewig bei ihm zu sein. Für Außenstehende ist es nicht immer ganz leicht zu verstehen, wie genau wir an diesem ewigen Leben teilhaftig werden können. Deshalb malt Gott in der Bibel verschiedene Bilder, die uns helfen sollen, das Konzept und die Realität der geistlichen Errettung besser zu verstehen. Jedes dieser Bilder betont einen anderen Aspekt. Ich habe mal heute 3 von diesen Bildern rausgesucht. Das steht hier hinten schon dran, Errettung, Erlösung und Rechtfertigung, wo ich zu jedem ein bisschen was erzählen will. Okay, wir fangen mit der Errettung an. Heißt griechisch Soteria, bedeutet Befreiung, plötzliche Hilfe, bedeutet sicher durchgebracht werden oder vor Schaden bewahrt werden. Schon im Alten Testament offenbarte sich Gott als derjenige, der sein Volk rettet. Unter anderem im Psalm 27 oder im Psalm 88,2. Im Neuen Testament wird das Mittel bzw. der Prozess der Erlösung oder der Errettung als der Weg beschrieben. Der Weg, der durch das irdische Leben hindurchführt, bis hin zum ewigen Leben bei Gott im Himmel. Wollen wir doch alle mal hin, ne? steht in Matthäus 7,14, Markus 12,14, Johannes 14,16, ganz, ganz viele Bibelstellen. Wer Interesse hat, kann sich gerne das Skript abkopieren und kann sich das daheim nochmal durcharbeiten. Um einen Platz in Gottes ewigen Reich zu erben, müssen wir den Weg der Errettung logischerweise bis zum Ende unseres irdischen Lebens beschreiten. Dementsprechend können wir Errettung als einen Weg mit zwei Seiten, stellt euch eine Münze vor, die zwei Seiten, und mit drei Stufen, Stufe, Treppe mit drei Stufen. Der Weg der Errettung, sind wir uns, denke ich, alle einig, Jesus Christus ist der Weg, ist der einzige Weg zu Gott, dem Vater, steht in Johannes 14,6 und Apostelgeschichte 4,12. Gott bietet uns Errettung an. Und zwar aus Gnade. Gnade kann man übersetzen mit unverdiente Gunst, Liebe, Freundlichkeit, Hilfe. Die bietet er uns durch seinen Sohn Jesus Christus an. Gottes gnädige Gabe der Errettung gründet sich auf den Opfertod von Jesus Christus, auf seine übernatürliche Auferstehung und auch auf seine andauernde Fürbitte für uns, Vermittlung, Vertretung für uns im Himmel. Jesus' Tod hat den höchsten und den vollständigen Preis für unsere Vergehen gegen Gott bezahlt und hat uns das Mittel geschaffen, für unsere Sündenvergebung zu erlangen. Bibelstellen sind auch damit drin. Seine Auferstehung hat seine Macht und seine Autorität über Leben und Tod zur Schau gestellt. Bestätigt und sicher gemacht. Auch hat sie uns die Möglichkeit gegeben, über den geistlichen Tod siegen zu können. Steht im Römerbrief 6, 4, 8 und 11. Und am Ende ist mir ganz wichtig oder uns allen wichtig, zum ewigen Leben aufzuerstehen. Seine beständige Fürbitte für uns im Himmel, das heißt, dass er uns vor seinem himmlischen Vater vertritt und sich für uns einsetzt, gibt uns sicheren Zugang zu Gott und sagt uns seine andauernde Gnade und Hilfe zu. Römer 5, 2 und Epheser 2, 18. Jetzt kommen wir zu den zwei Seiten der Errettung, die Münze. Geistliche Errettung ist erstens eine Gnadengabe Gottes, die durch den Glauben an Jesus Christus empfangen wird. Römer 3, 22, 24 und 25, 28. Das heißt, Errettung wird uns durch Gott als Folge seiner Gnade dargereicht und wird von uns durch den Glauben entgegengenommen. Da gibt es dann drei Stufen der Errettung. Ist hinten dran. Okay. In der Vergangenheit. In der Vergangenheit hatten die meisten von uns ein persönliches Erlebnis, denke ich mal, oder? Bei dem wir Gottes Vergebung für unsere Sünden annahmen und uns Christus auslieferten. Das ist mit dem Ausliefern ist so Sache, manchmal kann man sich 10-mal am Tag auf dem Opferaltar legen und 10-mal wieder runterkrabbeln, gefühlt. Ne? Durch diesen Schritt sind wir vom geistlichen Tod ins geistliche Leben getreten. Das nennt man im Fachjargon auch Wiedergeburt. Von der Macht der Sünde hin zur Macht des Herrn. Von der Herrschaft von Satan zu Gottes Herrschaft. Wir sind eine persönliche Beziehung, wichtig, persönliche Beziehung. Nützt nichts, wenn die Oma gläubig war. Wir brauchen eine persönliche Beziehung mit Gott. Mit Gott eingegangen und wurden von der Strafe für die Sünde befreit. Die Strafe für Sünde ist geistlicher Tod und ewige Trennung von Gott. Will keiner haben, denke ich mal. In der Gegenwart, wo wir uns jetzt befinden, werden wir durch die in uns lebende Kraft des Heiligen Geistes von den Praktiken, von den Verhaltensweisen und der Unterjochung durch die Sünde in unseren Alltag gerettet. Zu dieser Seite der Errettung gehören mehrere Aspekte. Erstens das Privileg, eine direkte Beziehung zu Gott als unserem Vater und Jesus als unserem Herrn und Retter zu pflegen. Bibel stellen auch an bei. Sie beinhaltet die Herausforderung, Punkt 2, uns gegenüber der Sünde und ihrem Einfluss für tot zu halten. steht im Römerbrief auch. Und uns, ganz wichtig, der Führung des Heiligen Geistes zu fügen. Ist auch nicht immer ganz einfach, ne? Oftmals wollen wir unser eigenes Ego pflegen. Sie beinhaltet drittens die Einladung, voller Heiligen Geistes zu sein und immer wieder neu mit ihm erfüllt zu werden. Die Einladung müssen wir auch immer wieder annehmen, ne? Dann gibt es da noch eine Aufforderung, das wäre glaube ich 4. Wir sollen uns von der Sünde fernhalten und von den verdorbenen Glaubenssätzen, Verhaltensweisen und Lebensstilen trennen, die unter Menschen, die Christus nicht als Retter kennen, allgemein gebräuchlich sind. Kann man in der Fachsprache auch sagen, trennt euch von der Welt. Dann gibt es noch einen Ruf. Wir sollen uns in den geistlichen Kampf für Gottes Reich und gegen Satan und seine Dämonen begeben. Wird auch oft vergessen, steht aber eindeutig in der Bibel mit drin. Dann haben wir hier noch eine zukünftige Stufe, die Zukunft, wo wir alle hinwollen. Die schließt auch mehrere Elemente mit ein. Erstens, durch den Glauben an Christus haben wir die Rettung vor Gottes kommenden Zorn. Also Gottes Zorn kommt auch für die, die nicht sich zu ihm bekannt haben. Wir haben Gnadenzeit, das heißt, alle Menschen haben die Möglichkeit, auf ihn zuzugehen. Dann haben wir hier noch einen Anteil an der Herrlichkeit Gottes. Und, auch schön, freue ich mich drauf, einen auferstandenen, verwandelten Leib, ohne Schmerzen, ohne Falten, ohne Glatze, ohne was auch immer. Also wir sind ja in verschiedenen Lebensstadien, aber der ein oder andere weiß schon, von was ich rede, denke ich mal. Ne? Dann gibt es hier auch noch einen ewigen Lohn dafür, dass wir Christus treu nachgefolgt sind und dass wir die Drangsale dieser Welt überwunden haben. Diese zukünftige Errettung ist das Ziel, auf das alle Christen hinstreben. Sind wir uns einig, oder? Gibt es auch ganz viele Bibelstellen dazu. Jede Warnung, jede Zucht und jede Strafe, die in Gottes Wort beschrieben wird, soll letzten Endes uns, also Christi Anhänger, davor bewahren, unsere zukünftige Errettung irgendwie aufs Spiel zu setzen. Gut, zum Thema Errettung so viel. Jetzt komme ich zur Erlösung. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ich bin nicht so der alte Grieche. Erlösung heißt griechisch Apolytrosis. Erlösung bedeutet, wisst ihr wahrscheinlich alle, ich wusste vieles nicht. Erlösung bedeutet durch die Bezahlung eines Lösegeldes zurückgekauft oder jemandem zurückgegeben zu werden. Dabei schwingt der Gedanke der Rettung und Befreiung mit. Durch den Begriff Erlösung wird zum Ausdruck gebracht, wie Errettung bewirkt wird. Nämlich durch die Bezahlung eines Lösegeldes. Gibt es ja auch bei Entführungen und so weiter. Jetzt gehen wir mal weiter, wer für uns das Lösegeld bezahlt hat. Die Lehre von der Erlösung kann wie folgt zusammengefasst werden. Erstens, unser sündhafter Zustand, in dem wir ja durch Christus nicht mehr sind. Das Neue Testament beschreibt den menschlichen Zustand als einen der Entfremdung und Trennung von Gott. Römerbrief, weil wir, ja auch wir Christen, von Natur aus dazu neigen, uns ihm zu widersetzen und unsere eigenen Wege zu gehen. Jetzt muss man aber wissen, getrennt von Gott befinden wir uns unter dem Einfluss und der Herrschaft satanischer und böser Mächte. Die anderen, also nicht wir, wir sind ja gerettet. Damit, ohne Gott befindet man sich unter dem Einfluss von satanischen und bösen Mächten. Wir sind Sklaven der Sünde, entsprechend müssen wir von der Schuld, Strafe und Macht der Sünde gerettet werden. Auch ganz, ganz viele Bibelstellen. Jetzt kommen wir zum Lösegeld selber. Jesus Christus hat das Lösegeld bezahlt. Und das ist der Hammer eigentlich. Ich hatte mal einen Pfadfinder, da habe ich immer, wenn ich was gefragt habe, gesagt, ganz einfach, Jesus ist immer die Lösung. Auch in diesem Fall. Christus hat das Lösegeld bezahlt, indem er sein eigenes Blut vergoss und sein Leben an unserer Stadt hingegeben hat. Auch ganz viele Bibelstellen, wisst ihr alles selber. Sünde ist dem perfekten Wesen und dem Charakter Gottes derart entgegengestellt, dass sie die äußerste Strafe erfordert, welche der Tod und die ewige Trennung von Gott ist. Ohne Gottes Vergebung gibt es kein Entrinnen von dieser Strafe. Und ohne Blutvergießen gibt es auch keine Vergebung. Das steht im Hebräer 9,22. Aber nur Gott konnte die vollkommene Begleichung der Sünde bewerkstelligen. Das hat er, wie ist die Lösung? Jesus, ne? Das hat er durch das bereitwillige Opfer seines Sohnes Jesu Christi getan. Jesus' Tod hat das Lösegeld komplett beglichen. Also nicht nur ein Teil, sondern wirklich komplett. Und durch ihn bedeckt Jesus alle Sünde für alle Zeiten. Hammer, oder? Wer sein Opfer annimmt und sich ihm ausliefert, ich denke mal, das haben wir doch hoffentlich alle getan, empfängt seine Gabe der Vergebung und des ewigen Lebens. Da gibt es jetzt auch noch Folgen von der Erlösung. Indem wir Christus Opfer und Vergebung für unsere Sünden annehmen und seiner Herrschaft ausliefern bzw. ausgeliefert haben und uns seinen Zielen, wohlgemerkt seinen Zielen, verschreiben, werden wir von der Herrschaft Satans und der Schuld und von der Macht der Sünde befreit. Diese Freiheit von der Sünde bedeutet jedoch nicht, dass wir jetzt tun können, was wir wollen. Hoffe ich doch. Da Gott das Lösegeld für uns bezahlt hat, wurden wir zu seinem Eigentum. Wählen wir oder wählen wir Christ die Freiheit von der Sünde, werden wir laut Bibel zu bereitwilligen Knechten Gottes. Sind auch ganz viele Bibelstellen. Die neutestamentliche Lehre von der Erlösung wurde im Alten Testament schon durch verschiedene Erlösungsfälle angedeutet und abgeschattet. Das größte Erlösungsereignis im Alten Testament war, das könnte ich unseren Pastor fragen, er sagte, ich soll nicht so viel fragen, es war der Exodus, die wundersame Befreiung und Massenflucht der Israeliten aus der ägyptischen Sklaverei. Darüber hinaus wurde im Opfersystem das Blut von Tieren als Sühnepreis. Ihr wisst alle, was Sühne ist? Übersetzt Bedeckung. Wenn das Blut drüber war, war die Sünde bedeckt. Das musste damals gemacht werden. Wenn das Blut von Opfertieren drüber war, dann war die Sünde für denjenigen, der geopfert hat, bedeckt. Jetzt kommen wir zum nächsten Abschnitt, nämlich zur Rechtfertigung. Auch ganz, ganz wichtig. Wisst ihr, dass ihr alle gerecht seid vor Gott? Auch wenn wir nicht perfekt sind, aber durch den Tod von Jesus sind wir alle gerecht. Gerechtfertigt zu werden, jetzt wird es wieder schwierig, griechisch dikaio, das heißt bei Gott gerecht zu sein, zu Gerechten gemacht zu werden und wieder gut gemacht zu werden. In der Justiz kommt damit zum Ausdruck, dass der Richter dann sagt, nicht schuldig. Und deshalb wird man freigesprochen. In dieser Hinsicht steht Rechtfertigung in direkter Beziehung zu Gottes Vergebung, die das Opfer Christi zugänglich gemacht hat. Alle Menschen, die in Rebellion gegen Gott stehen, sind Sünder. Muss man auch einfach wissen. Es geht ja letzten Endes auch immer darum, dass wir den Leuten irgendwie erklären sollen, wie macht man es denn, ne? Können wir jetzt sagen, na, lern einfach die Zacken auswendig und dann ist alles gut. Funktioniert leider so nicht, ne? Also normal sind wir alle schuldig befunden und zum ewigen Tod verurteilt. Aber wer aufrichtig Buße tut, Buße heißt auch übersetzt Sinnesänderung, dass man einsieht, dass man ein Sünder ist, dass das Leben nicht so läuft, wie man sich das vorstellt, dass man vor Gott nicht einfach hintreten kann und sagen, ey, ich bin der Crack, bei mir passt doch alles, das funktioniert so nicht. Aufrichtig Buße tut, wer seine Schuld bekennt, sich von seinen eigenen Wegen abkehrt, sich Christus ausliefert, jetzt sind wir wieder bei dem, eigentlich jeden Tag ausliefern, immer zu wissen, wir gehören ihm, wir müssen uns seinen Zielen verschreiben und anfängt sich nach seinen Zielen zu richten, der kommt in eine heile Beziehung mit Gott. nimmt jemand das sündende, das heißt sündenbedeckende, Vergebung erzeugende Opfer Christi für sich persönlich an, dann ist es aus Gottes Sicht so, als habe die Person nie gesündigt. Bedeckt, schaue ich mir nochmal an. Gott schreibt Christi Gerechtigkeit allen an, die ihm empfangen und ihm nachfolgen. Dadurch und nur dadurch kann Gott unvollkommene Menschen in den Himmel lassen. Ansonsten wäre das nicht möglich, da niemand von uns gut genug ist, damit wir uns durch eigene Anstrengungen irgendwie einen Platz im Himmel verdienen. Ist einfach so. Und das ist auch wichtig, dass wir das den Leuten draußen erklären, ne? Dass du kannst dich noch so viel spenden und noch so viel, weiß ich nicht, wallfahren oder gibt es da ganz viele Möglichkeiten. Früher haben sie sich dann selbst kasteit, haben sich mit Peitschen den Rücken blutig geschlagen. Es funktioniert alles nicht. Der Apostel Paulus offenbart mehrere Wahrheiten über unsere Rechtfertigung und darüber, wie sie erreicht wird. Rechtfertigung ist nur ein Aspekt des geistlichen Bekehrungserlebnisses. Wer Gottes Vergebung annimmt und sein Leben Christus ausliefert, unterliegt nicht mehr dem geistlichen Tod, sondern wird in eine neue Richtung geführt, hin zum ewigen Leben. Wenn man eine solche Entscheidung trifft, passieren mehrere Dinge. Zunächst einmal wird man geistlich gerettet. Man wird wiedergeboren. Christus kommt, um in den Gläubigen und durch sie zu leben. Seid ihr euch bewusst, dass Gott oder dass Jesus durch uns leben will? Mir ist es oft nicht bewusst. Und manchmal stehen wir ihm mehr im Weg, als dass wir ihn durch uns leben lassen, glaube ich, ne? Auch der Heilige Geist lebt in den Gläubigen. Er gibt ihnen die Kraft, Sünde zu überwinden und sich an Gottes Maßstäbe zu halten. Außerdem sichert der Geist den Anhängern von Christus zu, dass wir alle Gottes Kinder sind, dass wir Gottes Kindschaft haben. Ist uns das jeden Tag bewusst? Und Papa oder Eltern passen auf ihre Kinder auf, das dürfen wir auch. Wir denken oft, wir sind allein, aber wir haben jemanden, der auf uns aufpasst. Und was haben Kinder? Die kriegen dann irgendwann auch ein ewiges Erbe, ne? Dürfen wir uns auch alle drauf freuen. Gibt noch viele andere Segnungen, die ein Christ im Moment der geistlichen Bekehrung bekommt. Die Rechtfertigung ist jener Teil der Bekehrung, der uns mit einem absolut reinen und absolut perfekten Gott versöhnt. Nach der Bekehrung, ich sage ungern das Wort muss, aber nach der Bekehrung muss man sich als Christ jedoch weiterhin auf Gott verlassen. Einfach so funktioniert es nicht. Wir müssen verlassen, heißt so viel, wir vertrauen und ihm auch unterwerfen und sagen, ja, wie Jesus schon gesagt hat, nicht dein Wille, sondern nicht mein Wille, sondern dein Wille soll passieren. Also sollen wir uns auf ihn verlassen, seinem Wort gehorchen, ist auch in den christlichen Gemeinden Gehorsam und Unterordnung ist eins, sind so Sachen, die ein bisschen schwierig sind manchmal, ne? Wir sollen geistlich wachsen und wir sollen Gottes Absichten effektiv dienen. Die Rechtfertigung, also unsere Rechtsprechung, dass wir in Ordnung sind für Gott, bildet einen Anfangspunkt einer geistlichen Reise mit Christus. Christen bleiben in einer gerechtfertigten und geheilten Beziehung mit Gott, wenn sie sich weiterhin auf seine Vergebung für ihre Sünden verlassen und von ihm Kraft und Führung bekommen, um Gottes, also seine Pläne auszuführen. Die Versöhnung mit Gott ist ein Geschenk, haben wir schon mal erwähnt. Niemand von uns kann sich selber mit Gott aussöhnen, indem er oder sie Gottes Gesetz, das heißt die 10 Gebote, perfekt hält, in Klammern, was sowieso unmöglich ist. Oder kriegt es jemand von uns hin, die 10 Gebote perfekt zu halten? Ich glaube nicht mal du, ne? Okay. Denn alle haben ja gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verspielt. Die Versöhnung mit Gott gründet sich auf das Werk von Jesus Christus. Sie wird vollbracht durch die Erlösung, die in Christus ist. Niemand ist gerechtfertigt, der nicht von Christus erlöst ist und von der Macht und Sünde befreit worden ist. Das sind auch ganz viele Bibelstellen. Die Versöhnung mit Gott kommt durch seine Gnade. Sind wir wieder bei unverdienter Gunst, Liebe und Befähigung und wird von uns durch den Glauben empfangen. Der Glaube daran, dass Jesus Christus Herr und Retter ist. Also es nützt nichts, wenn jemand sagt, ja, Jesus war ein großer Mann oder es war ein cooler Lehrer oder hat ganz viele Weisheiten von sich gegeben. Nee, wir müssen wirklich an den Punkt kommen, dass wir sagen, Jesus, du bist mein Herr und mit Retter, mein Retter, mit allem, was das beinhaltet. Könnten wir eine eigene Predigt darüber machen. Die Versöhnung mit Gott ergibt sich aus der Vergebung unserer Sünden. Logisch. Nach dem Gesetz Gottes werden Sünder für schuldig gesprochen und zum ewigen Tod verurteilt. Aber durch den Glauben an Christus wird ihnen vergeben, beziehungsweise ist uns vergeben worden, weil Christus durch seinen Tod und seine Auferstehung Sühne, das heißt immer wieder bei Sündenbedeckung, bewirkt hat. Als Folge davon empfangen wir alle Gottes Gabe des ewigen Lebens. Wenn wir durch den Glauben an Christus mit Gott versöhnt werden, sind wir wieder bei Bibelsprüchen, sind wir mitgekreuzigt mit Christus und Christus zieht in uns ein, um in uns zu leben, beziehungsweise lebt schon in uns. Sprich, wir identifizieren uns mit Christi Tod für unsere Sünden, damit wir uns auch mit seiner Gabe des Lebens und seiner Kraft identifizieren können. Also da ist auch ganz, ganz viel mehr Kraft da, als wir uns ansatzweise nur vorstellen können. Ich glaube, wir nutzen 10% von dem, was Gott für Potenzial in uns reingelegt hat. Ja, wir werden auch immer wieder die Versuchung der Rebellion gegen Gott überwinden müssen. Aber durch diese Erfahrung werden wir nicht nur mit Gott versöhnt, sondern wir wachsen auch in der Gerechtigkeit, während wir uns immerfort Christus unterwerfen und ihn durch uns leben lassen. Dieses andauernde, lebensverändernde Werk Christi wird in uns durch den Heiligen Geist vollbracht. Jetzt sind wir schon fast Richtung Schluss. Man darf Christis anfängliches Werk der geistlichen Erlösung nicht von dem fortwährenden Werk der Heiligung trennen. Also wir sind auf dem Weg, fangen wir wieder am Anfang an, wir sind alle auf dem Weg. Ziel ist der Himmel, aber auf diesem Weg wird auch ganz viel von uns erwartet, je nach Begabungen. Jeder hat Möglichkeiten, Menschen zu erreichen, jeder hat Möglichkeiten, Menschen lieb zu haben. Ich liebe manchmal eher den Übernächsten als den Nächsten, muss ich immer, kennt doch jeder, oder? Aber Jesus sagt, ey, ich gebe dir die Kraft dazu und wenn du jemanden bloß ein Stück weniger ätzend findest, ist das schon ein Riesenschritt. Also wir haben alle unsere Baustellen. Ich hoffe doch, ich bin nicht der Einzige, oder? Okay. Ich mache jetzt an dem Punkt Schluss. Ich werde beim nächsten Mal, wenn ich noch einmal die Möglichkeit habe, die nächste Zacke wäre der Heilige Geist. Aber das ist trotzdem schwere Kost. Und es ist in erster Linie Erinnerung für uns alle. Irgendein schlauer Mann, auch ein Christ, hat mal gesagt, Christen brauchen nicht ständig neue Lehre, sondern sie müssen viel mehr erinnert werden, als dass sie gelehrt werden müssen. Und ich hoffe, dass ich euch dahingehend mit reinnehmen konnte, dass wir ein bisschen drüber nachdenken können. Und ja, danke.
Danke, Harald, für die Basics. Sehr gut. Genau. Ich denke, da schließt sich doch ein Stück weit.